Radio Agora, das freie Radio.
Ich bin die Karina Hartlieb und ich habe eine Frage an die Flößer. Wie viele Flößervereine gibt es an der Drau?
Ich bin der Daniel Mandler und ich habe eine Frage an die Flößer. Woraus habt ihr früher eine Hütte zum Übernachten gebaut?
Ich bin der Dennis Ebenberger und ich möchte ein paar Fragen stellen an die Flößer.
Ich bin die Sarah Wassermann und gehe in die 4. Klasse und habe eine Frage an die Flößer. Halfen früher auch Frauen bei der Flößerei?
Ich heiße Julia Hassler und habe eine Frage an die Flößer. Im Berg war ein internationales Flößertreffen. In welchem Jahr und wie viele Nationen waren vertreten?
Ich bin der Lukas Ranacher und ich gehe in die 4. Klasse. Aus welchem Holz wurden die Flößer gebaut?
Ich bin die Melanie und ich habe eine Frage an die Flößer. Wie viele Stunden braucht man, um ein Floß zu bauen?
Hallo, ich bin die Selina Neider und habe eine Frage an die Berger Flößer. Konnte am Floß auch geschlafen werden?
Ich bin die Stefanie Sunding und bin in der 4. Klasse. Und ich habe jetzt einige Fragen.
Ich bin der Manuel Christmeier und ich habe eine Frage an die Flößer. Gab es schon tödliche Unfälle?
Wann begann man mit der Flößerei?
Scholska Soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora. Jeden Dienstag um 19 Uhr. Usak Torek ob 19. Uhr.
Hallo, grüß euch. Ihr hört eine Sendung der Volksschule Berg. Heute geht's um die Flößer vom Berg im Drautal.
Für das Schülerradio begrüßen euch Sarah,
Daniel
und Julia.
Am Sonntag nach Maria Himmelfahrt finden die Oberdrautaler Flößertage statt. Wir wollten mehr darüber wissen und haben einige Flößer zu uns in die Schule eingeladen. Hubert Brandner, Heinrich Mandler und Christoph Mosser aus Berg im Drautal.
Ja, ich bin der Hubert Brandner, der derzeitige Obmann der Oberdrautaler Flößer aus Berg. Und freue mich, dass ich bei euch Kindern in der Volksschule auf Fragen mit beantworten darf.
Es freut mich sehr, dass ich auch die Möglichkeit habe, hier in der Volksschule, ich bin ja auch einmal Volksschüler gewesen, und wir waren auch froh, wenn irgendjemand gekommen ist, dass ich hier eingeladen wurde, um irgendetwas von meiner Sicht aus euch mitzuteilen. Und daher freut es mich ganz besonders, dass ihr Interesse zeigt.
Ich bin der Mandler Heinrich, bin ein alter Flößer noch und im Jahr 52, 51 bis 52 nur an der Drau geflößt.
Wie viele Flößervereine gibt es im oberen Drautal, Herr Brandner?
Derzeit gibt es im oberen Drautal 5 Flößervereine plus einer Blätten. Und zwar Spital Baldramsdorf, Sachsenburg, Greifenburg, Berg im Drautal, Dellach im Drautal und Oberdrauburg mit der Blätte. Alle 6 Vereine sind unter einem Dorfverband zusammengeschlossen und heißen die Oberdrautaler Flößer. Jeder Flößerverein in den einzelnen Gemeinden hat einen Obmann und auch seinen eigenen Funktionär und sein eigenes wirtschaftliches Gebaren. Und der Dorfverband hat auch einen Gesamtobmann mit einem eigenen Schriftführer, einem eigenen Kassier und einem Vorstand. Und dieser besteht aus Leuten oder aus den Obleuten der einzelnen Flößergemeinden. Das ist die Lage derzeit. Und wenn irgendwo hingefahren wird oder irgendwas gemacht wird, gibt es eine Jahreshauptversammlung, irgendeine Fahrt in Europa, auch in Übersee, in Kanada waren wir schon, wird das ausgeschrieben und die einzelnen Flößergruppen können dann sagen, wer da mitfährt, und dann wird eine Reise bestimmt oder die Reiseroute und Fahrtkosten, und dann wird eben zu einem internationalen Flößertreffen hingefahren. Ne? Zum Beispiel das letzte war in Deutschland, voriges Jahr heißt in Spanien, vor 2 Jahren war es auch in Deutschland und dieses Jahr ist in einem anderen Staat. Es wird nächstes Jahr in Polen sein, und ein Jahr später wieder in Italien einmal. Und dann ist gedacht, dass es auch eventuell wieder nach Übersee geht. Es haben sich Japan und Südkorea, genauso wie die USA, für ein internationales Flößertreffen beworben. Aber wer zum Zug kommt, ist nur für die nächsten 4 Jahre einmal bestimmt. Das geht eben bis Italien.
Der Berger Drauflöser Heinrich Mandler kann sich an ein langes Flößerleben erinnern.
Als Flößer, es ist schon das Wort Flößer, es hat schon was bedeutet. Also die Leute, vor allem die Jugend, hat sich da interessiert. Also da kommen die Flößer. Das war schon ein Wort. Bei mir oft durch die Raue gefahren sind, die Leute sind zurückgesprungen zur Raue und haben gesagt, da kommen die Flößer. Also es war schon was, der Flößer, damals zu unserer Zeit. Ne? Das war schon irgendwie für uns eine Erhebung. Wir sind mal stolz gewesen, nicht? Als Flößer. Die Flößerei war ja schön. Sie war einmal erstens eine schöne Arbeit für uns. Und das hat uns leid getan, dass in 51, in 52er Jahren das Flößen hat aufgehört. Aufgehört hat es überhaupt durch die technischen Sachen. Also die Auto und die Schubrappen sind im Wald reingefahren, haben die Wege gebaut und haben das Holz direkt schon von Wald weggeholt, auf die Säge geführt. Und dadurch sind wir Flößer arbeitslos geworden. Es war schade, es war eine schöne Arbeit. Aber wir haben halt dann wieder im Forstbetrieb weitergearbeitet. Also schlafen habe ich nicht gedacht auf dem Fluss. Also das Augenmerk war immer, habe ich immer auf die Trauben müssen schmeißen. Durch die Flussgeschwindigkeit gewiesen und da hat man immer müssen schauen, wie das Wasser rennt. So hat mir das Fluss schön den hohen Wasser nachgehen. So. Und das Schwierige war ja, damals, wo alles die alten Brücken sind gewesen, dass man da sind, heil durchkommen. Also da haben wir schon oft ganz du hast ja schon müssen ganz aufmerksam sein und schauen, dass da ja nichts passiert. Also der Flussmeister, der hat schon dirigiert, weil wir hinten ein bisschen nicht auf Draht waren.
Wie wird ein Floß gebaut, Herr Mannler?
Ja, das Floß wurde mit Wieden gebunden. Das sind Haselstöcke. Also da haben wir also ein Muster, wir haben einen Stab gemacht für den. Und da sind, die Wieden werden gekocht, in grünen Zustand. Und dann werden sie gedreht. Das heißt dann Wieden drehen. Und mit diesen Wieden haben wir das Floß zusammengebaut. Jeder Stamm ist befestigt worden mit dieser Wiede. Und wir haben überhaupt hier keine Schwierigkeiten gehabt, dass uns einmal auf so einen Fluss gebrochen ist oder sonst was passiert ist. Also das sind richtig gute Sachen gewesen und da hat es mir keine Schwierigkeiten gegeben. Ja.
Und bei den Wieden, ist das so, sie müssen jetzt an einer bestimmten Zeit
ja, die Wieden, soft sein? Oder? Ja, die Wieden die werden im Frühjahr gekocht und gedreht und können das ganze Jahr gebraucht werden. Die müssen ins Wasser gelegt werden wieder, dann sind sie wieder fähig zum Einbinden. Die sind dann einen Tag davor ins Wasser gelegt worden. Und dann ist er wieder ganz geschmeidigt worden und dann haben wir das wieder eingebunden und hat wieder geholtet, ganz genau.
Wie lange braucht man, um so ein Floß zu bauen?
Also, wenn wir schönes Holz haben, kurz ist es noch der Stärken gewesen, das Holz noch der Stärken. Und beim Einbinden, wir haben immer gesagt, den Floß einbinden. Ne? Und da haben wir meistens so 4-5 Stunden haben wir schon ein Floß fertig gehabt. Und das Wichtigste war nachher noch, wenn ein Floß fertig war, die Rohren zum Befestigen, so dass das unterwegs alles klappert.
Welches Holz wurde verwendet zum Bau eines Floßes?
Das Wieselnholz, es war alles Fichtenholz, auch Tannen zum Fläsen verwendet. Und Hartholz, Buchen oder andere oder Lärchen, die gingen nicht zum Fläsen. Die sind zu schwer, weil sie ganz unter Wasser sind dann. Also wir haben auch nur Fichten und Tannen zum Fläsen gehabt.
Wie war so ein Flößertag?
Ja, so ein Tagesablauf war bei uns immer, wir müssen schon immer früh aufstehen. Also im Sommer, da sind wir schon oft, wenn der Tag ist, waren um 4, 5 Uhr, sind wir schon auf der Rau gewesen, haben wir mit dem ersten Floß schon weggefahren. Nachher, also die Flussgeschwindigkeit ist so gewesen, 8-10 Stundenkilometer. Wenn mehr Wasser war, dann waren bis zu 12 Kilometer Geschwindigkeit. Und da sind wir von Oberrauburg bis Sachsenburg in 4-5 Stunden, je nachdem, wie halt die Trau das Wasser gebracht hat, haben wir Zeit gehabt zum Abfahren. Also, Mit dem Frühstück war das so. Es war oft nicht viel Zeit, in der Früh ein Frühstück zu machen. Wir haben auch meistens nur eine kleine Jause mitgenommen und unterwegs haben wir uns das eingenommen. Ja, der Tag. Der Tag hat aufgehört, wenn man zum Fließen wieder hinterkommen zur Einbindestelle, haben wir müssen wieder einen Fluss einbauen, herrichten für den nächsten Tag. Und am Abend haben wir uns dann ein warmes Essen herrichten müssen und dann mal einmal den Tag haben etwas Warmes gehabt haben, ja. Apolenta meistens nicht, mit Milch haben wir mal in der Spät die Bauern sind gewesen, haben wir Milch geholt und Apolenta, das war unser Essen, was wir halt am häufigsten eingenommen haben.
Was war Ihre weiteste Flussfahrt?
Die weiteste Fahrt war, wir haben das Schleifholz, die kleinen Hölzer, noch viel auch transportiert in die Schleiferei, nicht? Das soll ich lösen, nicht, haben sie gesagt. Ja, die alten Fläser sind früher zu Fuß zurückgegangen. So wie es uns erzählt ist, waren, haben sie, wenn sie das Fluss unten abgebaut haben, und dann haben sie müssen zu Fuß, es war keine Möglichkeit, irgendein mit einem Auto oder mit dem Zug zurückzufahren. Die haben müssen zu Fuß heimgehen. Sie haben da bestimmt oft einen Tag oder zwei Tage gebraucht, dass sie wieder sind, zu Hause gewesen sind, ja.
Thank you.
Christoph Mosser hat sich schon als Kind für die Flößer interessiert.
Und zwar deshalb, mein Vater hatte nämlich ein sogenanntes Sägewerk, aber mit einer Venezianersäge, so wie das früher üblich war. Und wir haben bereits, ich war vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt, haben wir von Osttirol, von Nickelsdorf, Rundholz herunterbekommen mit einem Floß. Und ich war schon so groß genug und habe müssen mit einem Pferd von ungefähr von der Westseite des Weißtrittsbaches das Holz zur Säge bringen. Und einer unter vielen war ich da dabei. Und das hat mich so fasziniert, das Floßfahren. Und wie die da gelandet sind und wie die das Floß dann zerlegt haben. Und zuerst war ich auch oben dabei, wie sie das zusammengebaut haben. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen etwas Interessantes, weil da bewegt sich irgendetwas. Und das habe ich mein Leben nie vergessen. Und wie es dann so weit kam, dass hier im Oberen Trautal wiederum ein Traditionsflößerverein gegründet wird oder wurde. Und da war ich natürlich dabei und habe da mitgemacht. Und ich habe das nie bereut, im Gegenteil. Wir sind da sehr viel herumgekommen, man hat viele Menschen kennengelernt. Und ich muss sagen, die sind eigentlich alle im Grunde genommen wirklich ernstzunehmende Menschen. Sie sind nette Menschen und man kann vieles lernen und man kann vieles sehen und beobachten. Und das ist nämlich, wenn man da wirklich aktiv dabei ist, etwas Großartiges. Und für mich ist das immer ein tolles Erlebnis. Auf jeden Fall hat man bei uns bereits vor vielen Jahrhunderten bereits geflößt im oberen Trautal. Und zwar deshalb, weil die Trau eben als Fluss in der Lage war, viele Transporte zu bewältigen. Das war möglich. Dann darf ich bei der Gelegenheit noch etwas sagen. Kärnten war nämlich zur Römerzeit das sogenannte Ruhrgebiet von der römischen Welt, vom römischen Weltreich. Und deshalb hat man müssen logischerweise dieses Erz, das es in Kärnten auch gab, schmelzen. Und zur damaligen Zeit gab es aber keine Steinkohle bei uns, sondern nur Holzkohle. Und Holz hatten wir in Kärnten immer genug und aus Holzkohle hat man dann Meiler gemacht. Zum Beispiel bei uns in Berg hier, das ist für euch auch interessant, gibt es, wenn man nämlich von der Traubrücke flussabwärts schaut, dann kommt man zur einer Wand, da sieht man eine Wand. Und früher hat man dort einen sogenannten Holzkohleverladehafen gehabt. Daher musste man hinunter, weil unten in Unterkärnten, wo man viel Erz geschmolzen hat, hat man die ganzen Hölzer rundherum, die Wälder abgeholzt. Jetzt mussten sie nach Oberkärnten greifen und daher hat man hier in Oberkärnten sehr viele Meiler gehabt. Und auch logischerweise wurde sehr viel Holz hinuntertransportiert, weil im Gailtal war das durch viele Jahrhunderte hindurch nicht mehr möglich, weil um 1450 herum, um diese Zeit, ist nämlich eine ganze Flanke vom Dobratsch abgebrochen und hat das Gailtal aufgestaut. Und daher konnten keine Flöße mehr da hinunterfahren. Daher schon vor vielen Jahrhunderten hat man geflößt, weil das die einzige Möglichkeit war, Schwertransporte zu bewältigen. Und man hat neben dem eigentlichen Floß, das ist ein Holzfloß, hat man auch die sogenannte Plätte gehabt. Das ist, Plätt heißt flach, weil ja die Trau seinerzeit nicht so wie heute verbaut war, sondern die Trau hat oft mehrere Arme gehabt, weil immer wieder Geschiebe nachkam. Und deshalb musste man flussbewusste Boote bauen und die nannte man Plätte. Und wir haben jetzt in unserem Traditionsverein, auch in Obertrauburg oben, weil in Obertrauburg gab es eine Plättenschiffswerft, hat man in Obertrauburg die Plätte wieder eingeführt von Salzburg herein, ungefähr 20 Kilometer Salzach abwärts nach Oberndorf und die betreiben auch heute diese Tradition. Das Floß war ja gleichzeitig ein Verkehrsmittel und gleichzeitig die Ware, die man transportiert. Deshalb ist man nur von A nach B gefahren und hat das Floß stehen gelassen, dann ist es wieder auseinander dividiert worden. Nicht? Und dann ist es dort, wo es hingehört, zum Beispiel bei einem Sägewerk oder bei einer Pappenfabrik, oder wie das halt früher hieß. Und bei der Pappenfabrik kann man noch etwas dazu sagen. Erst mit der Fertigstellung der Eisenbahnlinie hier im oberen Trautal war es überhaupt möglich, zum Beispiel bei uns am Nachbardorf, sprich Dellach, Pappenfabriken zu errichten. Und nachher, heute ist überhaupt keine Pappenfabrik mehr in Dellach, weil die Zeit darüber hinweggegangen ist. Und weil man muss ja die Pappe wegtransportieren, und mit dem Floß war das nicht möglich gewesen, Pappe wegzutransportieren. Sondern ich brauche ein modernes Transportmittel, und das war das erste moderne Transportmittel war die Eisenbahn. Ich habe schon früher mitgeteilt, dass die Flöße ja nicht nur bis Villach gefahren sind seinerzeit. Weil wir müssen ja eines sagen, dass von Villach herauf, durchgehend bis nach Franzensfeste hinein, in heutigen Südtirol, die Bahn erst 1873 oder 71 eröffnet wurde und dem Verkehr freigegeben wurde. Aber vorher, die Flößerei ist ja interessant, was ist denn vorher passiert? Und die nämlich von unten heraufgegangen sind, weil besonders die Plätte auch, die von Oberrauberg weggefahren ist, zum Beispiel hat man da am Jauken vis-à-vis von uns also auch Mineralien abgebaut. Und die hat man nicht hinuntertransportiert ins Keiltal, weil was unten nicht möglich war, habe ich eh schon erklärt, wegen einem Dobratsch-Absturz. Das hat man heruntertransportiert ins Trautal und von hier mit der Plätte weiter. Und das war mal das Wichtige. Aber seinerzeit, als die Bahn fertig war, haben unsere Leute müssen zumindest von Villach heraufgehen. Die sind aber nicht der Drau entlang heraufgegangen, sondern durch Stockenbeu hinein zum Weißensee, den Weißensee entlang und wieder herunter und dann weiter hinauf nach Oberrauburg. So sind sie marschiert. Und daher ist das eine kritische Sache gewesen seinerzeit. Aber damit, das hat ja auch einen Sinn, dass man nämlich beim Zusammenbinden von Hölzern zu einem Floß Wieden verwendet. Weil die Wiede verwendete man nur einmal und dann war sie weg. Und man braucht aber, damit man die fixieren kann, kleine Klammern. So kleine, aus Metall, kleine Klammern und die sind nicht groß und die sind auch nicht so schwer und daher konnte man die mit einem Rucksack wieder mit nach Hause bringen. Das war da die Grundaufgabe letztendlich. Und von unten weiter, wie gesagt, von Marburg liegt ja, war ja seinerzeit in der sogenannten Südsteiermark, das hat ja noch zu der Steiermark gehört. Und da unten haben sie ja auch viele Wälder und in Ungarn und beziehungsweise auch in Kroatien hat man ja sehr viel Holz gebraucht. Bis hinunter hat man das Holz transportiert, letztendlich bis zur Mündung der Donau in das Schwarze Meer. Thank you.
waren die Flößer anerkannt.
Der hat schon einen Wert gehabt, und zwar deshalb, weil es so keine anderen Transportmittel gegeben hat. Heute ist ja leicht, heute steige ich ins Auto ein und fahre auf einer Autostraße weiter. Das ist ja kein Problem, das kann ja jeder heute. Aber zur damaligen Zeit war das nicht möglich. Und weil es nicht möglich war, haben die Leute sich müssen mit etwas Einfachem begnügen. Und das haben sie auch getan und sie haben das auch weitergebracht. Zum Beispiel kann ich auch bei der Gelegenheit sagen, der Rhein war ein typischer Klassischer in Europa, Flößerfluss. Da hat man Flößer gebaut bis zu 800 Meter Länge, damit man eine Vorstellung hat. Und daher sind ja aufgrund links und rechts vom Main große Städte entstanden, weil das eben funktioniert hat. Aber unser Fluss, die Drau, die fließt nach Osten, und der Osten besonders auch am Balkan, und da war ja durch Jahrhunderte hindurch sehr unruhig. Politisch gesehen und durch die Einfälle von Osten. Von Osten sind immer Einfälle gekommen. Ich war einmal auf der Riegersburg östlich von Graz, und dort muss einer, der geführt hat, gesagt, alle 10 Jahre war alles kaputt, sind sie immer hereingekommen von Osten. Und das war aber im Westen nicht der Fall. Und deshalb haben die Flößer schon eine Anerkennung gehabt, weil das kann nicht jeder. Da muss man, und außerdem muss einer da auch das Risiko übernehmen, damit er da mitfährt.
Herr Mosser, was ist eine Plätte?
Wenn man das genau ansehen will, dann fährt man einmal bei Gelegenheit nach Obertrauburg, und heraus steht die alte Plätte, wo man dann hinuntergeht über Stufen zur Drau. Eine Plätte ist ungefähr 12 Meter lang im oberen Drautal gewesen und vielleicht 2,5 Meter breit und hat einen flachen Boden, der aber nach vorne hin nach oben sich bewegt, damit man nämlich leicht fahren kann. Und mit der Plätte hat man nämlich nicht nur Holzkohle transportiert, sondern auch unten weiter hat man andere Waren transportiert, die man mit dem Pferd nicht hat transportieren können. Und Obst zum Beispiel ist auch transportiert worden, weil die Drau, die mündet ja im heutigen Kroatien ungefähr 20 Kilometer östlich von einer Stadt, das ist die größte Stadt im Osten von Kroatien, von Nordosten. Und ich war schon einmal da unten, da gibt es einen kleinen Ort, wo die Drau in die Donau mündet. Und dieser kleine Ort heißt nämlich Almasi. Und das ist interessant, ein ganz kleiner Ort, ein sehr schön gelegener Ort am Ende des Drauflusses. Und da oben ist Esek oder Osijek, wie es auch jetzt dann auf Kroatisch heißt. Aber das ist auch ganz interessant, ich bin den ganzen Drauffluss vom Beginn oben am Doblacher Feld bis hinunter zur Mündung in die Donau gefahren. Und ich war auch schon einmal mit einem Kollegen von Klagenfurt in Rumänien, und da sind wir auch ganz herumgefahren, alleine mit 2 Autos aus Sicherheitsgründen. Und da sind wir in Gebiete gekommen, wo man alleine nicht hinkommt und wo der Fremdenverkehr auch noch nicht so entwickelt ist, wie wir uns das vorstellen.
Wie steuert man ein Floß?
In der Regel hat ein Floßmeister ein Floß steuern müssen. Und wenn euch vielleicht aufgefallen ist, dann ist der Floßsteuermann nicht hinten wie bei einem Boot, sondern vorne. Und in früheren Zeiten haben wir da gesehen, in so einer Broschüre, dass nämlich aus Kostengründen der eigentliche Floßmeister nur vorne alleine war. Aber es war nämlich vorne daneben ein zweites Ruder. Und zwar deshalb, weil wenn das erste Ruder, bei dem er war, kaputt gehen sollte unterwegs auf dem Fluss, dann hat er sofort ein zweites, ein Reserveruder. Und hinten hat man nämlich, der hintere Flößer hat eigentlich nur das zu tun, was der vordere, der Floßmeister, vormacht. Er muss also das Floß wieder, wenn man jetzt in eine Kurve hineinfährt, dann muss das Floß in der Kurve bleiben, sonst würde das Floß immer weiter nach außen, in die Außenkurve kommen und nicht in der Innenkurve bleiben. Und das ist aber schwierig, daher muss nämlich der Nachruderer genau das nachholen, was der Vorruderer ihm mitgeteilt hat durch seine Art von Rudern. Das ist richtig, und oft hat man nämlich hinten 2 Ruderer gehabt. Aber ein Floß, wenn man ein Floß genau anschaut, vielleicht hast du einmal die Möglichkeit, heuer auf ein Floß hinaufzusteigen oder mitzufahren, ist schön, wenn man einmal mitfahren kann, weil außerdem schwimmen kannst du ja. Und wenn du wirklich hineinfallen solltest, bei uns sind schon einige hineingefallen, ältere, weil sie einfach zu lax waren. Man muss schön ruhig bleiben oben und das Ganze beachten. Aber da sind immer Leute heute drauf, die schwimmen können, gut schwimmen können. Und außerdem braucht man nämlich für junge Leute, so wie du eine junge Dame bist, braucht man nämlich hier einen Schwimmreifen oder eine Schwimmjacke, damit man, wenn wirklich was passiert, dir im Grunde genommen nichts passiert. Das ist die Aufgabe. Also vorne ist der Ruderer, der Steuermann, und hinten ist der Nachruderer, der genau das machen muss, was der Vordere vorgibt. So ist das. In der Schule ist ja auch einer Lehrer und der Lehrer gibt euch vor, oder eine Frau Lehrerin, was ihr zu tun habt. Und wenn er nicht tut, dann ist er mit euch nicht zufrieden. Und genauso ist es bei einem Ruderer, beim Rudermeister.
Man das Flößen gelernt?
Und zwar sind die jüngeren Leute oder die noch nie dabei waren mit den Eltern damals mitgefahren und haben das eben gelernt. Weil das Zusammenbauen des Flößes ist einmal sehr wichtig, dass da alles stimmt, weil davon hängt die Geschwindigkeit ab, mit der es transportiert wird, und die Sicherheit und auch unterwegs die Ruder vorne und hinten. Früher hat es ja vorne und hinten nur einen Ruder gegeben, also haben sie viel mehr auf Zack sein müssen als wir heute. Heute haben wir hinten und vorne zwei. Und das Flößerhandwerk musste auch, so wie ein anderer Lehrberuf, eigentlich erst erlernt und damit man das anständig macht, betrieben werden. Da hat es ja Flößerfirmen gegeben, in Sachsenburg unten zum Beispiel, und im Spital, die Firma Rieger, und die haben die Flößer da aufgenommen und beschäftigt. Ne? Das war der Flößermeister. Und wenn ein Jungflößer eben hat sich bei der Firma angemeldet und ist dann mit den Elternflößer, die das Handwerk schon verstanden haben, eben mitgeschickt worden.
Ist das wahr, dass die Flößer nicht schwimmen konnten?
Und zwar deshalb, weil scheinbar das Holz, das Floß, mehr wert war als der Mensch. Und wenn er irgendwo aufgefahren ist und es ist irgendetwas passiert, dann muss er am Floß oben bleiben, damit er es wieder flott kriegt oder damit es wieder fahrtüchtig wird. Damit man wieder weiterflößen kann, weiterfahren kann mit dem Floß.
Gibt es auch internationale Flößertreffen?
Wir waren nämlich der erste Verein von allen Vereinen, die nämlich international in Europa zusammen sind, dass wir das zweite Mal im oberen Drautal ein internationales Flößertreffen organisiert haben. Und das letzte war im Jahr 2000, weil wir uns gesagt haben, und ich bin da aus diesem Grunde mit wenigen anderen hinaufgefahren zu einem Flößertreffen nach Norwegen und haben dort in Norwegen in einem großen Museum, das für Wald, für die ganze Jagd und so weiter, Fischerei etc. eingerichtet ist, haben wir auch die internationale Jahreshauptversammlung gehabt. Und ich habe mich da erkundigt, habe gesagt, wir im Drautal, wir sind sofort bereit, im Jahr 2000 ein internationales Flößertreffen auf die Beine zu stellen. Und das ist uns auch gelungen. Aber das erste internationale Flößertreffen hatten wir im Jahre 1991. Da waren wir nämlich die Vierten, die nämlich ein internationales Flößertreffen organisiert haben. Und zwar deshalb, weil die Traditionsvereine sind erst zwei Jahre vorher entstanden. Und seinerzeit haben bei uns heraus auch viele Italiener geflößt. Weil wir konnten das nicht so gut wie die Italiener, weil die Italiener ja auf der Piave, besonders die Piave-Flößer, eine Erfahrung haben, die wir nicht gehabt haben hier im Drautal. Und die haben uns das wieder mitgeteilt, weil Jahrzehnte hindurch hat man ja nicht mehr professionell, also aus Geldverdienst, geflößt.
Ich wünsche mir, dass die Tradition, die wir jetzt so schwer aufgebaut haben, weiterführt. Das wäre schon schön, wenn sie das hat, die Jugend nur das machen.
Aber ihr setzt die Zukunft von uns. Und wir erwarten von euch auch, dass einige von euch, es können auch Mädchen sein, wir brauchen alle dabei, einmal zum Flößerverein hier gehen. Warum? Da lernt man vieles und man kommt auch relativ weit herum. Um gar nicht so teures Geld und man sieht vieles. Und das ist von der Größenordnung eines Vereines, wie unser Flößerverein ist im Vergleich mit anderen Vereinen, haben wir schon sehr viel gesehen und miterlebt, was die anderen einfach nicht machen können. Aber wir können das, weil wir sind international eingebunden und da könnt ihr alle mitfahren und da könnt ihr was lernen. Und den Grundstein, dass ihr dann das alles kapiert, das liegt ja hier in der Schule.
Für das Schülerradio der Volksschule Berg verabschieden sich Sarah,
Julia
und Daniel. Wir laden euch zu den Flößertagen im August herzlich ein, im Berg im Drautal.
Wir werden auch dabei sein, mit Mikrofon und Kopfhörer, und euch über die Floßfahrt im Radio berichten.
Grüß euch, wir freuen uns schon auf euch.
Scholska Soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora. Jeden Dienstag um 19 Uhr. Sag Torek ob 19. Uhr.